Ja, schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Barbara. Ich freue mich, dass wir nun im neuen Jahr die erste Sendung gemeinsam haben über ein Thema, das Millionen Menschen betrifft. Und Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie werden vielleicht, wenn Sie älter sind, selbst noch geflüchtet sein. Im Zweiten Weltkrieg, irgendwo aufs Land, wenn Sie in den Städten gewohnt haben. Vielleicht haben Sie das noch erlebt oder Sie wissen es zumindest von Ihren Eltern. Und Flucht ist etwas ganz, ganz Schreckliches für diejenigen, die es betrifft. Es ist immer etwas, was man sich nicht aussucht, das ist ganz wichtig. Keiner würde flüchten auf der ganzen Welt nicht, wenn er dort sein und bleiben könnte, wo er ist. Wenn er sich nicht sagt, ich kann hier nicht mehr bleiben. Es ist unmöglich. Ich muss meine gewohnte Umgebung, ich muss meine Freunde, ich muss meine Verwandten, ich muss meine Liebsten, vielleicht sogar meine Frau und Kinder oder meinen Mann zurücklassen, weil ich kann hier nicht bleiben. Es ist für mich nicht mehr möglich, hier zu leben. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Sie selbst geflüchtet sind als kleines Kind, Sie die Mama und der Papa eingepackt hat und entweder Ihnen gesagt hat, du, wir fahren morgen weg. Entweder haben Sie nicht die Wahrheit gesagt, weil Sie damals noch zu klein waren, haben gesagt, wir fahren auf Ferien oder wir fahren aufs Land oder wir fahren woanders hin, weil es dort schöner ist. Dann war es für Sie doppelt überraschend und doppelt sind Sie rausgerissen worden aus dem Leben. Ich kenne persönlich eine Frau, die in der DDR gelebt hat und die 1983, also noch vor dem Mauerfall, ich war damals schon so, dass ich eben alles verstanden habe und die sind eben nach Österreich geflüchtet und die Eltern haben nichts gesagt. Sie haben am nächsten Tag so getan, als würde das Kind eh in die Schule gehen, haben es aber dann in der Nacht ins Auto gepackt und haben eben ein Visum bekommen und sind eben nur mit dem, was in ein Auto, in einen kleinen Trabi, damals in so ein winziges Auto hineingegangen ist, geflüchtet. Und sind nie mehr zurückgekommen, haben alles dort zurückgelassen, das Haus mit allen Sachen ist dort einfach stehen geblieben und wurde dann eben von der Stasi natürlich ganz genau durchsucht und beschlagnahmt und so weiter. Ja. Aber so eine einmalige Möglichkeit, dass die ganze Familie ein Visum bekommen hat, war ein Riesenglück. Es war damals schon auch zunehmend schwieriger für die DDR, das System aufrechtzuerhalten. In den nächsten Jahren ist es dann wieder schärfer geworden, aber in diesem Zeitfenster war es möglich, auch nach Ungarn auf Urlaub zu fahren und auch manchmal ein Visum eben in den Westen zu bekommen für bestimmte Anlässe. Und es gab eben Verwandte in Österreich und da gab es eben ganz konkrete natürlich Zuordnungen, dass man die Leute dann auch wieder findet und natürlich waren die dann nicht dort und die Verwandten waren dann keine Verwandten. Also es war ganz, 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 ganz schwierig und die sind lang dann auch im Untergrund gewesen in Österreich, haben sich versteckt. Also es sind furchtbare Situationen gewesen, aber sie waren in der Freiheit und sie haben sich dann mit Hilfe vom Staat Österreich dann auch ein neues Leben aufbauen können. Es gab nicht so viele Fälle, wie Sie damals vielleicht noch wissen, aber es gab immer wieder auch Menschen. Und diese Person, dieses junge Mädchen, die damals eben 10 war, die hat mir dann erzählt, dass sie schlafen gegangen ist und am nächsten Tag ist sie in einem anderen Land aufgewacht, weil sie über Nacht gefahren sind, die Eltern. Und die Eltern haben mir dann gesagt, wir sind jetzt in der Freiheit und wir werden nie mehr zurückkehren. Und sie war total froh und glücklich, dass sie die Eltern gehabt hat. Und trotzdem war es für sie furchtbar, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sie von einem Mal schlafen gehen aufs andere Mal nie mehr ihre Heimat sehen wird. Jetzt schon wieder. Jetzt ist sie dann nach dem Fall der Mauer natürlich wieder in die Heimat gekommen und hat sich das angeschaut und lebt aber nach wie vor in Österreich. Hat ja auch hier dann Wurzeln geschlagen. Aber das war nicht leicht, Wurzeln zu schlagen. weder für die Eltern leicht noch für dieses Mädchen, das so herausgerissen ist aus dem Leben. Und Gott sei Dank waren die Eltern und der eine Bruder da. Dadurch war es leichter. Aber sie hat trotzdem dann eine längere Psychotherapie gebraucht, um dieses Trauma zu verarbeiten, dass sie plötzlich aus ihrer Heimat herausgerissen ist, mit einer Brutalität für sie, die unvorstellbar war, weil sie sich nicht verabschieden konnte, weil sie nicht vorbereiten konnte, weil sie einfach auch schon alles kapiert hat als Zehnjährige. Sie hat gewusst, dass die DDR ein Land ist, was schwierig ist für sie und wo die Eltern immer weg wollten, wo auch viele Einschränkungen waren und wo es ihnen nicht gut gegangen ist, ja? Wo sie immer wieder gesprochen haben, wie schön es auch im Westen ist und wie wichtig es wäre, auch in der Freiheit leben zu können. Ja? Und sie hat eben gemerkt, dass die Eltern gerne weg wollen. Ihr selbst, als Zehnjährige, hat sie dann erzählt, wäre es egal gewesen, weil sie ja nichts anderes gekannt hat. Ja? Sie hat, wenn man was nicht anders kennt, dann ist es auch so. Ja? Und die Not in der DDR war nicht so drückend wie, und da komme ich jetzt eben dann zu ganz anderen Nöten, wie eben in Afrika oder in Syrien, wo eben Krieg ist, wo offener Krieg ist, wo du Angst haben musst, dass du eben stirbst, deine Kinder sterben, wo du verhungerst, wo du gefangen genommen wirst, wo du gefoltert wirst, wo du als Christ, denken Sie jetzt an Syrien, an die IS, wo, wenn du sagst, dass du Christ bist, bekennender Christ, wirst du entweder sofort umgebracht oder deine Kinder werden gefangen genommen, vergewaltigt etc. Wer würde von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagen, ich bleibe dort, ja, weil das ist mein Grund und Boden und das ist mein Haus und hier habe ich alles und mir ist das egal, ich bleibe dort. Ja. Also ich denke, fast alle von Ihnen, die Sie jetzt zuhören, werden sagen, es ist zwar furchtbar, dass ich alles verlassen muss, aber ich will meinen Leib und mein Leben und den Leib und das Leben meiner Kinder und meiner Liebsten retten. Und deshalb gehen wir wohin, wo wir zumindest überleben, wo wir zumindest ein hoffentlich besseres Leben haben. Also im Fall dieser DDR-Flüchtlinge war es so, dass sie eben gehofft haben, dass sie ein deutlich besseres Leben in Österreich haben, wo sie frei sind, sie sprechen die Sprache, sie können, weil das Ministerium das auch genehmigt hat, dann auch sofort zu arbeiten beginnen. Also es ist eigentlich eine Flucht, die vergleichsweise weniger schlimm ist, als wie ein syrischer Flüchtling, der eben zuerst sich ihm durchschlägt bis ans Meer, dann mit irgendeinem Schiff, wie wir es jetzt in den Medien gehört haben, mit 500, 600 oder sogar über 1000 Menschen einfach viel bezahlen muss, alles was er noch hat, oft bezahlen muss und die Papiere vernichten muss, also seinen Pass und seinen Führerschein und alles, muss er das erst noch herzeigen, aber dann vernichtet das, wirft ins Meer, da verbrennt oder was auch immer. Und dann plötzlich wird dieses Schiff führerlos und es muss dann irgendwelche Leute geben, die dann hoffentlich in der Lage sind, das Schiff zu steuern, weil diese Schlepper sich aus dem Staub machen. Und dann wirklich ein führerloses im Meer, im stürmischen Meer treibendes Schiff, dass das dann hoffentlich Richtung Italien eben kommt und dann auf der Insel Lampedusa landet oder von der Küstenwache eben quasi abgeschleppt wird und dann mal so eben in Europa ankommt. Ja. Dann natürlich sofort dort interniert wird in ein Lager, zwar Essen und ein Bett bekommt, aber eigentlich man nicht willkommen geheißen wird. Ja. Und man total unsicher ist, man die Sprache nicht spricht, man zusammengepfercht ist mit tausenden anderen, unfreundlich, wie ein Gefangener auch behandelt wird und auf jeden Fall wie ein Eindringling und auf jeden Fall nicht wie ein Willkommener. Jemand, der schon so viel mitgemacht hat, jemand, der schon sein Leben riskiert hat, um überhaupt in dieses gelobte Land, Italien oder Europa oder wo immer hin, zu kommen. Auf jeden Fall weg von dort, zum Beispiel Syrien, wo diese Menschen waren. Ich kenne eine syrische Flüchtlingsfamilie auch ein bisschen besser, wo der Vater Diakon war und der Chauffeur eines Bischofs in Syrien, Und dieser Chauffeur und Diakon ist ermordet worden von der, also halt von der IS. Und die Frau, die Witwe und die zwei Kinder, 17 und 19, durften nach Österreich kommen. Alles organisiert worden, mit dem Innenministerium besprochen worden und sie durften eben nach eben Ostösterreich kommen, in der Nähe von Wien. Ich kenne die Familie auch und bin öfter schon jetzt auch bei ihr gewesen, aber auch mit ihr schon gesprochen, so gut es geht, auf Englisch zum Teil. Ja. Und Sie müssen sich vorstellen, die wollten nicht weg, sie sind praktizierende Christen, syro-malabarische Christen, also ein anderer Ritus als in Österreich. Und sind noch immer geschockt, weil ihr Vater erschossen worden ist, wollen hier gar nicht sein in Österreich, wissen aber, dass sie in Syrien unmöglich mehr sein können, sind total glücklich, weil sie eine eigene Wohnung haben, ein eigenes kleines Häuschen, was in Treskirchen oder in anderen Lagern völlig unmöglich ist. Also sind eigentlich sehr privilegierte Flüchtlinge, es geht ihnen jetzt gut, sie haben jetzt Ruhe und Frieden, sie haben Menschen, die sich um sie kümmern, sind liebevoll aufgenommen, also großartig eigentlich. Die Familie ist jetzt wirklich gesegnet, dass sie hier jetzt sein dürfen. Und trotzdem gibt es einfach enorme Schwierigkeiten. Und über die Schwierigkeiten spreche ich dann nach der Musik.
Heimatlos, haltlos. Wo finden wir da Halt, zum Beispiel auch wie wir jetzt in diesem vergangenen Lied gehört haben, bei Jesus. Sie hören die Sendung Lebenshilfe in unserer Schwerpunktwoche Fremd und Obdachlos zum heutigen Thema Heimatlos, Haltlos, wie Flüchtlinge sich fühlen, spricht heute unser Referent, der Theologe und Psychotherapeut Dr. Reinhard Pichler.
Ja, also diese syrische Flüchtlingsfamilie, diese Frau und die Tochter und der Sohn sind gut geborgen, eigentlich jetzt in Österreich, und haben auch alles, bekommen auch ein Geld, dürfen natürlich noch nicht arbeiten. Das ist auch ein riesiger Punkt, der extrem verunsichert, wenn man jahrelang gearbeitet hat und jetzt dann jahrelang warten muss, ob man überhaupt arbeiten darf, ob man eine Arbeitsgenehmigung bekommt. Und wenn das Flüchtlingsverfahren länger dauert, bis man einen Asylstatus hat, ist so, dass man nicht arbeiten darf. Ja? Und das ist, man darf auch zum Teil keine Ausbildung machen. Man muss einfach nur warten. Und das ist doppelt schlimm, weil man ist ständig dann mit dem traumatischen Erlebnis von zu Hause konfrontiert. Man hat viel zu wenig Abstand, man hat viel zu wenig Möglichkeit, dass man sich ablenkt durch etwas tun, durch eine Tätigkeit, durch eine Beschäftigung. Und es ist furchtbar, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Nur zu warten. Und Angst zu haben, dass es abgelehnt wird. Und wenn es abgelehnt wird, weiß man nicht, was man dann tun soll. Dann steht man wieder da. Also Sie können sich vorstellen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie schwer es ist, Flüchtling zu sein und wie dringend wir als Christen auch aufgerufen sind, uns um die Flüchtlinge auch zu kümmern, auch für die Flüchtlinge da zu sein, ihnen ein Zuhause zu geben, ihnen Möglichkeiten zu geben, dass sie nicht so einsam sind. Ja? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass jeder jetzt seine Häuser und Wohnungen aufmachen soll und Flüchtlinge reinnehmen soll. Ja? Das ist vielleicht eine spezielle Form, wenn man sich dazu berufen fühlt und Kraft hat und Platz hat. Aber es ist wichtig, einfach auch für die Flüchtlingsorganisationen zu spenden. Es ist wichtig, für all diejenigen auch zu beten, die auf der Flucht sind. Es ist wichtig, wenn möglich, auch Flüchtlinge zu besuchen, ihnen Möglichkeit zu geben, dass sie Kontakt bekommen mit uns, die wir hier in unserer Heimat leben, denen es mehr oder weniger gut geht. Und was sind jetzt die Hauptthemen von Flüchtlingen? Und ich bringe es nochmal anhand von der Witwe und den beiden Kindern. Also das Erste ist nicht das Heimatlose, sondern das Erste ist das traumatische, entsetzliche Erleben, was sie bewogen hat, wegzugehen. Wenn die Flucht plötzlich war oder wenn die Flucht wirklich aufgrund von Krieg war oder aufgrund von Verhungern oder dramatischen Sachen. Wenn es solche dramatischen Ereignisse gibt, dann ist das Hauptthema immer das Entsetzen. Und diese Menschen werden in der Nacht davon träumen, Albträume haben, sie werden Tagträume haben, sie werden Flashbacks haben. Es wird ihnen plötzlich einfallen, das Entsetzliche, was gewesen ist. Also es ist ganz oft so, dass diese Menschen auch alles verloren haben, auch geistig und geistlich, dass die irgendwie aus der Welt gefallen sind, dass sie nicht mehr richtig ankommen können in einer neuen Welt, weil es so furchtbar ist, was sie erlebt haben, dass es für sie überhaupt keine Heimat und keinen Ort des Friedens mehr gibt. Sie sind zwar jetzt vielleicht hier in Österreich, auch vielleicht in Sicherheit, auch vielleicht in Ruhe, auch vielleicht in einem guten Ort und nicht eingezwängt in ein Lager, wo Streit ist und Kampf ist und wo man sich ums Essen kämpfen muss und wo man mit anderen Nationalitäten sich nicht unterhalten kann und wo weitere Angst kommt, weitere Traumen kommen, wie in Dreiskirchen, wo einfach totale Überfüllung und wo es furchtbare Zustände einfach gibt, aber nichts im Vergleich zu einem Lager in Lampedusa und nichts im Vergleich zu einem Lager, wo 4 Millionen Menschen sind an der Grenze zu Syrien bei Jordanien. Also entsetzlich, was für Möglichkeiten es noch alles gibt und wie die Traumatisierung noch ärger sein kann. Aber wenn ich jetzt da nur, sage ich jetzt mal, eine Traumatisierung habe, die mich dazu bewogen hat, wegzugehen und danach geht es mir gut, ist es nicht so, dass ich dann diese Traumatisierung schnell aufarbeite. Jeder arbeitet auch Traumatisierungserlebnisse unterschiedlich auf. Manche verdrängen es und stecken es weg und funktionieren. Und es kommt erst später raus, wenn sie sich quasi dafür Zeit nehmen können oder Zeit nehmen wollen. Das ist auch bei uns so, wenn wir einen lieben Menschen verlieren durch Tod oder durch Unfall, ja, dann verarbeitet es auch jeder anders. Das ist auch ein Trauma. Trauma heißt Wunde. Und diese, wenn das Trauma arg ist, dann wird es schwieriger sein, wegzustecken. Wenn es irgendwie machbar ist, es wegzustecken, dann wird der Mensch versuchen, weiter zu funktionieren, weiter zu leben im Alltag und wird versuchen, irgendwie langsamer aufzuarbeiten oder eben mehr in Dosierungen und nicht so wie ein Wasserfall, was über einen kommt und wo man sich nicht wehren kann. Also das ist das Erste, diese schweren Verwundungen, die schweren Verletzungen, die schweren entsetzlichen Erfahrungen, dass man die überhaupt verarbeitet. Und das geht wieder nur durch diese vier Schritte und da braucht man oft auch eine Begleitung, weil allein kann man Traumen sehr schwer aufarbeiten. Erster Schritt ist es eben auszuhalten, so wie es war, das auch immer wieder anzuschauen, im Gebet, in den Träumen, tagsüber drüber nachzudenken, noch einmal hinzuspüren und zu erkennen, ja, das war entsetzlich, es war furchtbar. Und durch dieses Aushalten dann in einen Prozess des Annehmens zu kommen und nach dem Annehmen dann in einen Prozess des Zustimmens. Und erst wenn Aushalten, Annehmen, Zustimmen gelungen ist, kann es nicht allzu weit dann noch das ausführen, weil ich noch ein paar andere Punkte kurz sagen möchte, dann erst kommt man in die Versöhnung und die braucht wirklich lang und man darf auf keinen Fall vorschnell sich versöhnen. Das hält nicht und bricht wieder auf. Das ist wie wenn man geschwind ein Pflaster über eine eiternde Wunde drüber biegt, die Wunde eitert weiter. Man muss es zuerst wirklich säubern, damit die Wunde gut heilen kann. Und erst wenn sie gut heilt, dann ist eine Narbe, dann muss man die Narbe behandeln und erst wenn wirklich Zeit vergangen ist, kann die Narbe auch kleiner werden. Also man darf da nichts überstürzen. Zweiter wichtiger Punkt ist diese Haltlosigkeit. Ich finde nirgends, also erstens ist dieses Trauma, das ich aufarbeiten muss. Der zweite wichtige Punkt ist die Haltlosigkeit, wo ich nicht weiß, wie ich wieder Boden unter den Füßen finde. Ich bin wie eine Pflanze ausgerissen mitsamt den Wurzeln aus dem Ort, wo ich jetzt da lang verwurzelt war. Ja? Das heißt nicht, dass ich dort sesshaft war, ich kann auch aktiv gewesen sein, ich kann auch umgezogen sein, mehrmals in diesem Land oder ich kann auch sehr umtriebig gewesen sein, aber trotzdem bin ich von diesem Bereich, von diesem Land, von dieser Kultur, von diesem Way of Life eben herausgerissen. Und pflanzen Sie mal einen größeren, vor allem einen älteren Baum, ja, der vielleicht 50, 60, 70 Jahre ist, der flüchten muss, also dieser Mensch, der flüchten muss und der 50, 60, 70 Jahre ist, pflanzen Sie den mal wieder woanders ein, den Sie mit Wurzeln ausgerissen haben. Ein Baum überlebt das nicht, selbst wenn er großartig mit Erdballen und vorsichtig und so weiter transportiert worden ist, so leicht kann man den nicht verpflanzen. Und die meisten Bäume überleben das nicht. Die Menschen überleben es Gott sei Dank schon, aber mit schweren Verletzungen, mit schweren Verkrümmungen. Und diese Haltlosigkeit ist nicht etwas, was so schnell wieder ohnehin da ist und man geht wieder zum Alltag über und geht seinem Beruf nach. Das braucht oft noch Zeit. Und das Schlimme ist, dass man eben nicht so schnell Heimat findet, dass man nicht so schnell sich einwurzeln kann. Und selbst wenn einem viele Möglichkeiten gegeben werden, wenn es wirklich wunderschön ist und so, braucht es trotzdem Jahre. Kann gut sein, dass der ein oder andere Ast komplett abstirbt, weil er das nicht überlebt hat. Kann gut sein, dass ein neuer Trieb herauswächst und man aufgrund dieses neuen Triebes dann ein ganz neues, anderes Leben beginnt. Kann gut sein, dass man einen anderen Job macht, als man vorher gemacht hat. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, es bleibt kein Stein auf dem anderen bei der Flucht. Es bleibt wirklich viel, viel, viel offen. Es sind ganz, ganz schwere Erfahrungen, die ein Flüchtling gemacht hat. Die sie vielleicht selbst geflüchtet sind, können sich ein bisschen das vorstellen oder die erzählt bekommen haben von den Eltern oder Großeltern. Aber noch ärger ist es, wenn man es natürlich selbst erlebt hat. Dann weiß man, wie das ist. Und daher nochmal die Bitte, dass wir uns um die Flüchtlinge kümmern, dass wir für sie beten. Das ist ein ganz zentrales Anliegen für diese furchtbar armen Menschen.